Du hast mich ja auch sehr, sehr viel begleitet in den letzten Jahren durch die unterschiedlichsten Prozesse, mich an den unterschiedlichsten Punkten erlebt, wie, glaube ich, kaum jemand sonst. Von völlig am Boden bis hin, ich vertraue wieder.
Da gibt es Verbote, die aus der Ahnenlinie kommen, weil es ein schwieriges Thema war. Ängste beispielsweise. Ne? Man hatte so viel Angst und der Umgang dann mit Angst ist dann so gestört, dass man bei seinem Kind alles richtig machen will und sich dann wundert, dass man ein überängstliches Kind hat und weiß nicht genau, was habe ich denn jetzt falsch gemacht.
Hast du heilsame Rituale, die man zum Beispiel mit den Kindern abends machen kann?
Ja. Wir haben ja diesen Treuevertrag als meist sehr junges Kind mit unseren Eltern geschlossen. Einen mit der Mutter, einen mit dem Vater. Und da fand ich einfach das Bild mit dem Treuevertrag so hilfreich. Mama, ich verzichte für dich auf das und das. Ich werde für dich die und die Person sein. Ich mache das und das für dich in der Hoffnung. Dann wächst du, wirst eine glückliche, reife Mutter. Und dann darf ich endlich Kind sein.
Wie kann man das nutzen, dieses Wissen, um Glück zu vererben? Liebste Sabine, es ist so schön, dass du hier bist. Willkommen im Podcast.
Und ich bin so gerne hier. Danke, dass ich hier sein darf, liebe Laura.
Wie geht's?
Mir geht's sehr, sehr, sehr gut. Als hätte ich einen Glückskeks verschluckt.
Wo gibt's die? Ich will den auch.
Guck mal, ob ich nachher noch welche habe für dich.
Schön. Was lässt dich gerade so gut gehen in deinem Leben?
Ach, es sind so viele tolle Dinge. Also einmal natürlich, wie sich alles entwickelt hat, auch mit dem ersten Buch, mit dem zweiten Buch jetzt. Dass ich meine tolle Arbeit in Namibia jetzt machen konnte. Dass ich so viele Menschen erreichen durfte, die mir auch zurückgemeldet haben, wie hilfreich diese Arbeit ist. Und das ist einfach, glaube ich, das, was mich so wirklich erfüllt, weil das war doch eigentlich mein Plan. Und der ist irgendwie aufgegangen und ja, das macht mich ganz, ganz froh.
Man sieht es dir auch richtig an. Also Danke. Es ist wirklich, finde ich, immer beeindruckend, wie gesund ein Glück aussehen lässt,
ja,
oder?
Das stimmt, absolut, ja.
Das ist total schön. Also du hast deine Aura ist so richtig
toll.
Gebadet in Happiness.
Wow, aber genau so fühle ich mich auch. Das hast du sehr schön gesagt.
Schön. Ja. Also ich freue mich so, dass du hier bist. Ja. Du hast mich ja auch sehr, sehr viel begleitet in den letzten Jahren die unterschiedlichsten Prozesse und mich an den unterschiedlichsten Punkten erlebt, wie, glaube ich, kaum jemand sonst. Von völlig am Boden bis hin, ich vertraue wieder zu. Also ja, mich da wirklich durch alles mit begleitet. Also vielen Dank dafür.
Ja, so gerne und danke für diese Ehre.
Für deine unglaublich tolle und wertvolle Arbeit. Und ich finde es so schön, weil du dich ja auch in deiner Arbeit die ganze Zeit weiterentwickelst. Vielleicht magst du da einmal so ein bisschen erzählen, was hat sich in den letzten Jahren vielleicht auch in deiner Arbeit weiterentwickelt? Gab es Momente, oder erstmal vielleicht kannst du nochmal für alle, die dich nicht kennen, die können natürlich unser erstes Interview auch nochmal anhören, aber für alle, die dich nicht kennen, wie würdest du den Kern deiner Arbeit beschreiben? Und danach, was hat sich vielleicht in den letzten Jahren verändert?
Ja, also das, worauf ich mich spezialisiert habe, das sind ja eben die transgenerationalen Prozesse und natürlich auch ganz viel, was wurde weitergereicht und wie beeinflusst einen das im Leben und natürlich auch überall in den Beziehungen und in dem, was ich im Leben erreichen will und so weiter. Und das Besondere daran ist vielleicht dieses Bild mit dem Treuevertrag, was die Menschen eben auch emotional ja wirklich erreicht und sie im Tiefen verstehen, dass hier einfach das innere Kind am Werk ist und ganz viel mitmischt bei dieser transgenerationalen Geschichte und vor allen Dingen, warum die sich so hartnäckig dann auch hält. Hm. Und wenn du so fragst, was hat sich weiterentwickelt? Ich glaube, ich lerne mit jedem, lerne ich wieder was Neues, mit jedem, der bei mir arbeitet, auch mit dir. Ne, dass du einfach so das zu erkennen, wie genau das alles abgebildet ist, wo, wie, was sich dann wiederfindet. Ja, was auch meine Kinder, also meine Tochter beispielsweise, die hat ja auch ihre Arbeit gemacht, nicht bei mir natürlich, das wäre nicht in Ordnung, aber bei einer Kollegin. Und das war so toll, als sie dann irgendwann fertig damit war und bereit war, mit mir darüber zu sprechen. Da habe ich nochmal so viel gelernt, einfach aus der persönlichen Sicht, ne? Weil man lernt ja auch an der eigenen Geschichte ganz viel, die man vielleicht noch besser vielleicht kennt als die von anderen. Und dann zu sehen, ah, okay, ne, guck mal, das wollte ich ihr ja, Entschuldigung, weitergeben. Das ist dann bei ihr auch so angekommen oder andere Dinge sind bei ihr angekommen, die ich dann aber wiedererkenne. Und das hat nochmal meine Arbeit unglaublich fokussiert, gestrafft. Also diese Welt, die ich schon immer gesehen habe, die da aufgeht, die ist eben immer noch deutlicher geworden. Ne? Auch was zum Beispiel die Sache mit den Paaren angeht, ne? Mit dem unbewussten Paarvertrag, was ich da für mich irgendwie rausgefunden und entdeckt habe, wo ich mal denke, hey, wow, ne? Wie sehr ist das doch alles abgebildet. Und es macht ja eigentlich auch Sinn, hätte man sich auch denken können. Aber
irgendjemand muss halt mal drauf kommen.
Wie das da so ist, man sieht es ganz lange nicht. Ne? Und plötzlich... Es ist da und dafür bin ich jedem, der auch mit mir gearbeitet hat sozusagen, also den ich begleiten durfte und die ich begleiten durfte, bin ich total dankbar.
Ich würde gerne einmal kurz nochmal über dich und deine Tochter auch sprechen, weil ich das super spannend finde. Du bist ja selber Psychologin und kennst du diesen Anspruch an dich selbst zu denken, ich müsste ja wissen, wie es funktioniert und dann festzustellen, es ist ja das eine, rational die Dinge zu wissen, sie studiert zu haben, sie auch bei anderen ganz klar zu sehen. Wie gehst du selber mit deinen eigenen, ich nenne sie jetzt mal Blindspots, um?
Genau, das Schlimme ja an diesen Blindspots ist ja, dass sie blind sind, ne? Dass wir sie nicht sehen. Dass wir vielleicht, wenn wir Glück haben, drauf kommen, wenn wir offen dafür sind, spiegeln unsere Kinder uns das ja sehr. Und das hat meine Tochter natürlich auch getan. Und ich denke, wenn ich so zurückgucke, ich wollte so vieles natürlich richtig machen und habe immer auch, was du sagst, diesen Anspruch natürlich gehabt. Wer sollte es denn sonst wissen, wenn nicht ich? So. Und das macht mich natürlich auch sehr, wie soll ich sagen, sehr demütig anderen gegenüber zu sehen, wirklich, hey, das ist nicht möglich, ne? Selbst wenn man so viel weiß, das allein reicht eben nicht. Und auch zu sehen, ach, guck mal, und diese Dinge sind trotzdem dann weitergegangen. Und zum Glück aber auch zu sehen, und da konnten Dinge besser und anders weitergehen. Und das dann natürlich auch zurückgemeldet zu bekommen von der Tochter, ganz minutiös. Guck mal, das war sehr schlimm für mich. Und da aber hast du Dinge getan oder gemacht, die hilfreich waren oder wo sie so eine Dankbarkeit jetzt auch hat, ne? Entschuldigung. Wo ich auch super, super froh natürlich bin, dass nicht alles schlecht war.
Ich glaube, was halt so spannend, also oder was glaube ich schnell passiert, wenn man selber in dem Thema arbeitet, dass man vielleicht sehr streng mit sich selber wird, ne, und denkt so, Gott, jetzt muss ich alles quasi doppelt richtig machen und wie so ein Druck dann nochmal aufbaut. Was hat dir dabei geholfen, da auch vielleicht mit dir gnädig zu sein und einfach zu wissen, ja, ich habe auch meine blinden Punkte?
Ja, also ich glaube, unterschiedliches. Also das eine ist natürlich, dass es ja in der Natur der Sache liegt, dass wir ja alles, nicht nur ich, alle wollen es vorne besser machen. Und jeder hat da so seine Werkzeuge für, ne? Und besonders verführerisch ist das Menschen, wie ich jetzt Therapeutin oder Coach oder die einfach mit diesen Dingen sehr viel zu tun haben, die setzen natürlich dieses Wissen auch dafür ein. Aber das Gemeine ist, dass ja schon in diesem Wunsch der Mangel und der Treuevertrag gleich mitgeschickt wird. Und ich glaube, das war hilfreich für mich, das zu erkennen. Weil das ein Instrument ist, mit dem man sich dann hinterfragen kann. Das tut zwar weh und immer wenn es weh tut, gehen wir ganz schnell davon weg. Ne? So entstehen ja dann die blinden Stellen. Aber dann wirklich auch mit anderen darüber zu sprechen oder eben auch mit den Kindern darüber zu sprechen. Schon mit den Kindern geht das ja, die spiegeln einem dann ja was da zurück. Und wenn man dann dafür offen ist und das ein Gefühl dafür kriegt, dann kann man doch was erkennen. und dass ich gnädig, glaube ich, mit mir bin. Ich glaube, das kommt einfach, je mehr man damit arbeitet, desto größer wird, glaube ich, die Selbstliebe und auch die Nachsicht. Das ist keine flache Entschuldigung meiner Fehler. Natürlich habe ich Fehler gemacht und dafür übernehme ich auch die Verantwortung, soweit es geht. Wenn ich was ändern kann, dann tue ich es auch. Aber ich darf auch Fehler machen und ich darf mir auch verzeihen. Und ich glaube, das kann ich inzwischen. Und das ist eine Wohltat natürlich. Ne?
Hm. Ja, also ich frage das auch deswegen einfach, um den Druck bei allen Eltern rauszunehmen.
Das ist das Erste, was ich eigentlich wirklich mache. Ich glaube, das schreibe ich schon im Vorwort. Ja. In dem Buch schreibe ich schon, bitte, bitte hört auf damit, euch diese vielen Schuldgefühle zu machen, weil die helfen absolut nicht. Und die sind, das ist ja ganz schnell, wenn es um unsere Kinder geht. Ne?
Ja, total.
Ja.
Ich würde gerne noch mal ganz kurz, nur damit alle, die zuhören, das noch mal verstehen. Du hast gerade gesagt, in dem zum Beispiel bei dir mit diesem Thema ja selber zu arbeiten, da kommt ja schon der Treuevertrag mit. Kannst du das nochmal kurz erklären?
Genau, wir haben ja diesen Treuevertrag als meist sehr junges Kind mit unseren Eltern geschlossen. Einen mit der Mutter, einen mit dem Vater. Und in diesem
unbewusst.
Unbewusst, genau, ganz, ganz wichtig. Und auch natürlich wichtig zu verstehen, dass das ein Bild ist für eine Treue, die wir wirklich spüren können, wenn wir diese Arbeit machen. Und da fand ich einfach das Bild mit dem Treuevertrag so hilfreich, weil dann weiß jeder Bescheid. Alles klar, ne? Ich gebe dir, Mama, ich verzichte für dich auf das und das. Ich werde für dich die und die Person sein. Ich mache das und das für dich in der Hoffnung, dann wächst du, wirst eine glückliche, reife Mutter und dann darf ich endlich Kind sein oder endlich ja auch das bekommen und auch nehmen dürfen, was ich brauche und so. Ne? Das ist sozusagen dieser unbewusste Vertrag. Die Eltern wissen eigentlich nichts davon, in der Regel, sind dann immer sehr erstaunt, wenn sie das irgendwie mal mitbekommen oder auch in der Arbeit, in den Rollenspielern sind die immer sehr erstaunt. Hä, wie, was, das wollte ich doch gar nicht. Aber natürlich ist es so nah beim Thema, auch jeder versteht, dass genau an dem Punkt genau das aufgegeben wurde. Also um ein Beispiel zu nennen, wenn eine Mutter, sage ich mal, sehr belastet ist, gerade durch meinetwegen eine Trennung oder so. So war es bei mir, ne, mit meiner Tochter. Ich war super belastet, ich war wirklich depressiv. Ich habe wirklich mich an diesem Kind festgehalten. Und so ein Kind spürt das natürlich und weiß, aha, Mama braucht jetzt Stabilität. Ich stelle mich zur Verfügung. Sie hat mich jetzt wie so ein, ja, wie so eine Puppe im Arm, an der sie sich festhält, ja. Und das bedeutet auch für dieses Kind, dann darf ich mich aber nicht schwer machen, dann darf ich nicht ja in diesem Moment erwarten und schwierig sein oder belastend sein. Das kann sie nicht auch noch schaffen. Und dann nimmt sich das Kind so früh schon zurück. Und das können wir tatsächlich auch beobachten in der Säuglingsforschung. Das tun die Kinder. Und das heißt dann natürlich, dass genau diese Erfahrung, die man ja in dieser ersten Zeit macht, wirklich loszulassen, sich tragen zu lassen, sich anzuvertrauen, dass die dann eben fehlt. Und die muss man dann später nachreifen lassen und kann das eben nicht einfach mal eben so wiederholen. Also ich muss dazu sagen, das war jetzt nicht ganz so desaströs, wie ich es erzähle, ne? Sondern ich hatte natürlich auch Unterstützung und Hilfe und Menschen um mich herum, die mich gehalten haben. Aber so als Beispiel, ja, ne? Wenn es der Mutter schlecht geht, dann ist sie in dem Moment keine gute oder ausreichend gute Bindungsperson. Gleiche gilt natürlich für den Vater und auch für andere Situationen oder Momente.
Was können, und da können wir ja vielleicht dann einmal übergehen auf das Thema vererbtes Glück. Was kann man tun als Eltern? Also erstmal natürlich in das Bewusstsein zu kommen, wie viel mitvererbt wird von hinten in die Gegenwart, aber wie viel wir von der Gegenwart ja auch in die Zukunft wieder weitergeben. Vielleicht kannst du da einmal nochmal reingehen. Wie kann man das nutzen, dieses Wissen, um Glück zu vererben?
Genau, also ich denke, es sind so verschiedene Bereiche, die man dafür gut nutzen kann. Das eine ist tatsächlich das Reflektieren, das nach hinten schauen, in die eigene Geschichte schauen oder auch in der Gegenwart wirklich zu sehen, was brauche ich denn in diesem Moment? Und nicht einfach zu sagen, okay, dann halte ich mich jetzt an meinem Kind fest, obwohl ich glaube, wahrscheinlich macht man das einfach in dem Moment. Ich sehe ja oft so ja, Filme oder Videos, wo wir Menschen sehen, die in Not sind. Zum Beispiel jetzt Menschen, die flüchten oder die irgendwo in irgendwelchen Unterkünften sind oder in Not geraten sind. Und dann siehst du, sie halten sich auch an ihren Kindern fest. Sie halten nicht nur ihre Kinder und schützen sie, sondern sie halten sich auch an denen fest. Ja, und ich glaube, das ist einfach, es passiert einfach. Und wenn man sich aber ein Stück bewusst ist dieser Sachen und dann sagt, nee, wer müsste denn eigentlich für mich da sein? Das ist ja nicht richtig, dass ich jetzt mich an meinem Kind festhalte, sondern ich brauche eine erwachsene Person, die mich hält. Und dann schaue ich mich um. Wer könnte das sein? Wenn wirklich gerade der Partner fehlt, vielleicht ist es eine gute Freundin oder eine Therapeutin oder wer auch immer. Wer kann mir das geben? Also wir reflektieren, wir schauen, was wir brauchen und natürlich nach hinten zu schauen, was haben wir mitbekommen an Überlebensmustern, an Strategien, die wir anwenden und an vererbten Emotionen, die uns belasten. Und dann kann ich reflektieren und schauen, wo gehört das hin und was ist jetzt im Hier und Jetzt, was ist hier gerade mit meinem Kind, triggert mich das vielleicht an so einer vererbten Emotion. Also es ist so eine Mischung aus reflektieren, genau beobachten und dann aber, und das ist mir auch so wichtig, eben auch zu gucken, was kann ich denn tun? Was kann ich denn jetzt hier mit meinem Kind zusammen anders machen? Weil dann geht es nämlich darum, Glück zu kreieren und das dann wirklich auch zu leben und natürlich dann auch aufzunehmen in unsere Zellen, damit wir das dann auch wieder vererben können.
Wie können wir das im Alltag machen?
Ja, mit ganz, ganz vielen Möglichkeiten. Also ich denke so allgemein jetzt erstmal, ohne dass jetzt vielleicht was getriggert ist oder ein bestimmtes Thema irgendwie vielleicht gerade so oben aufliegt, was ja viele auch haben, die zu mir kommen, die sagen, hey, mein Kind hat bestimmte Symptome oder was soll ich denn machen? Mein Kind hat irgendwie so ein Thema mit Wut und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann. Dann ist natürlich akut was da und dann geht's natürlich darum, dass ich mit diesen Eltern zusammen versuche zu verstehen, warum das Kind gerade diese Gefühle so extrem zeigt. Womit hängt es zusammen? Ist es zum Beispiel eine übernommene Emotion? Ist es vielleicht etwas, was das Kind spiegelt, weil es für die Eltern ein Thema ist, was noch nicht bearbeitet ist? Dass die Eltern selber zum Beispiel da so ein Trauma mitbringen. Oder aber halt wirklich dann auch zu gucken, so, okay, habe ich denn eigentlich gelernt, mit Wut umzugehen? Okay, wahrscheinlich nicht, wenn ich aus einer Familie komme, wo entweder immer alles harmonisch sein musste und Wut wurde unter den Teppich gekehrt, oder aber wenn zum Beispiel auch Wut oder Gewalt erlebt wurde durch jemand, der Gewalt angewendet hat und ich das als Kind erlebt habe oder beobachtet habe, dann kann sein, dass ich, wenn mein Kind Wut zeigt, das verwechsle und denke, oh, hier ist der nächste Gewalttäter im Anmarsch. Also will ich mal gleich hier das Ganze begrenzen. Oder aber ich habe selber zu viele Grenzen erfahren und kann keine gesunden Grenzen setzen, sodass mein Kind ja einfach mir durch seine extreme Wut vielleicht auch zeigt, hey, ich brauche eine Grenze, zieh eine Grenze. Du musst hier, du lässt mich hier so im Haltlosen. Und das muss man eben so ganz individuell so ein Stück rausfinden. Und dann eben, wenn es darum geht, den Umgang mit Emotionen zu lernen, dann auch wirklich mit diesen Übungen, die ich da anbiete, wirklich auch, ja, einerseits, was kann ich tun, wenn jemand extrem wütend ist, aber andererseits, was kann ich auch tun, wenn ich so extrem wütend bin, weil es mich triggert? Und wie können wir gemeinsam erleben, dass Wut eine gesunde Emotion ist, mit der man umgehen darf, die da sein darf und die dann auch im nächsten Schritt irgendwann ja auch wieder vergehen darf, weil sie die richtige Antwort bekommen hat, ne? So, und darum geht's. Und das soll ein bisschen, oder in dem Buch sind dann eben auch so kleine Rituale oder kleine Spiele, Übungen drin, die Eltern mit ihren Kindern zusammen machen können und auch Eltern für sich alleine machen können, damit sie einfach in der richtigen Haltung schon drin sind und es ihnen auch schon gut geht, damit sie dann auch gut mit dem Kind und diesen Gefühlen umgehen können.
Hast du ein Beispiel als Erwachsener, was man machen kann, um mit der eigenen Wut umzugehen?
Ja, wie gesagt, ne? Einmal zu reflektieren auch, zu gucken, welche Erfahrung habe ich mit Wut? Habe ich denn gelernt, mit Wut umzugehen? Und da könnte man auf vielerlei Hinsicht schauen. Ich stelle mir immer gerne ideale Eltern vor, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Medium, um ressourcenorientiert zu schauen, was brauche ich eigentlich? Und wenn ich mal gucke, okay, was hätte ich denn vielleicht als Kind gebraucht, damit ich so einen richtig gesunden Umgang mit meiner Wut erlernt hätte, dann stelle ich mir Eltern vor, die beide auch natürlich einen guten Umgang damit hatten und die mir das gezeigt haben beispielsweise. Wenn ich wütend war, dann sind die auf mich eingegangen und haben mir vielleicht aber auch eine Grenze gesetzt, damit ich niemanden verletze oder auch mich selber nicht verletze und damit ich lernen kann, okay, ich kann meine ganze Kraft ausdrücken und erfahre dabei aber, dass ich geschützt bin und dass ein schöner Rahmen ist, der mir hilft, damit umzugehen, so dass ich wirklich meine Wut kennengelernt habe. Ich weiß, dass ich nicht ein zerstörerisches Monster bin, was ja manche Kinder dann glauben, wenn ihre Eltern irgendwie auch vielleicht das Gefühl so haben. Und wenn ich erlebt habe, hey, ich kann in meine Kraft gehen, das ist nichts Zerstörerisches, das ist nichts Schlimmes, es wird ausgehalten von meinem Gegenüber, dann kann ich mir das für mein Kind auch gut vorstellen. Weil dann habe ich ja Erfahrung damit. Und ich habe dann immer zum Beispiel so eine verschiedenen Übungen. Eine Übung ist zum Beispiel die mit dem Arme drücken. Ich weiß gar nicht, habe ich dir die schon mal erzählt in der ganzen Zeit, wo wir uns kennen? Auf jeden Fall finde ich das so eine schöne Übung, um Eltern beizubringen, was sind denn gesunde Grenzen? Weil Grenzen und Wut, das hängt sehr eng miteinander zusammen. Und bei dieser Übung hält man wirklich so ein Arme drücken, mit der kleinen Ausnahme, dass man jetzt nicht einfach nur Arme drücken macht, sondern man will eine Erfahrung vermitteln. Und deswegen darf derjenige, der hilft, das zu regulieren, der darf sich dann so ein bisschen stützen. Ansonsten würden wir beide jetzt hier Arme drücken machen. Und das erste Mal würde ich gar keinen Widerstand geben. Du würdest drücken und das wird einfach so. Und das ist so laissez-faire. Es ist gar keine Grenze da. Und dann frage ich dich, okay, wie erlebst du das? Und dann sagst du wahrscheinlich, weil das eigentlich alle so sagen, ja, das geht so ins Leere. Das ist irgendwie unbefriedigend. Und dann sage ich, ja, und was noch? Und dann sagte ja. Und sage ich, hast du gemerkt, dass du gar nicht deine ganze Kraft einsetzt? Stimmt. Nee, ich will dir ja auch nicht wehtun. Logisch. Und genauso ist das. Wenn Eltern überhaupt keine Grenzen setzen, immer nur alles erlauben, da ist dann kein Halt. Und dann passiert das wirklich, dass Kinder einfach sich zurücknehmen. Und dann haben sie keine Erfahrung. Wie ist es dann, wenn ich meine Kraft gehe? Dann kennen sie sich damit nicht aus. Oder andersrum, man ist total starr. Und dann helfe ich mir ein bisschen da so. Und da kannst du so drücken, wie du willst. Es passiert kein Millimeter. Und dann erlebst du wahrscheinlich auch, ja, das ist sehr frustrierend. Es passiert gar nichts. Da kann ich es auch gleich lassen. Also genauso ist das eben auch. Es ist einfach frustig. Und dann sage ich, okay, jetzt zeige ich dir, wie sich gesunde Grenzen anfühlen. Und sag du mir mal, was glaubst du, wenn das alles wäre? Also dieses ganz starr und es ist gar keine Grenze, wo würdest du das richtig finden? Und dann sagst du meinetwegen, ja, so die Hälfte etwa. Und dann sage ich, okay, dann drück mal. Und dann lasse ich ein bisschen Spielraum. Du darfst drücken, aber ich werde dich auch anstrengen lassen. Du darfst so richtig drücken und drücken und drücken und ich lasse aber ein bisschen, aber nur bis zu der Stelle. Da halte ich es dann. Da ist dann, da geht's nicht weiter. Das heißt aber, in dieser ganzen Range konntest du all deine Kraft, du musstest nichts zurückhalten, du durftest alles reingeben. Und das ist natürlich dann, da weiß man dann, dann fühlt man dann selber, deswegen ist es gut, also in diesen Freiraum in Grenzen zu haben. Und das gilt im Prinzip eigentlich für alle Gefühle, weil alle Gefühle müssen erfahren werden und man muss Erfahrungen damit machen als Kind. Und dazu braucht man ein Gegenüber, was uns spiegelt, aber was nicht nur spiegelt, sondern auch zeigt, wie kannst du denn damit umgehen, die richtige Antwort gibt auf das Gefühl.
Würdest du also sagen, einer der wichtigsten Schritte ist es natürlich selber, sich selbst emotional regulieren zu können, um
genau
die eigenen Kinder, sie zu unterstützen, das für sich selbst auch erfahren zu können.
Ganz genau. Das beschreibe ich auch ein Stück natürlich in dem Buch. Ich glaube, das ist das Wissen der Zeit auch, dass wir, wenn wir in einem nicht regulierten Nervenzustand sind, dann können wir keine wirklich hilfreichen, regulierenden Gegenüber sein für unser Kind. Und dann aber darüber hinaus, glaube ich, ist es sogar noch wichtig, dass ich auch trotzdem weiß, wie es genau geht und dass ich auch ein Gefühl dafür habe. Ich kann es natürlich, so wie es im Ratgeber steht, nachmachen, aber die meisten Eltern, die ich erlebe, die sagen, wir scheitern daran und dann fühlen die sich noch schlechter. Und deswegen ist eben dieser Blick nach hinten schon wichtig, Wie ist das mit dieser Emotion in unserer Familie? Triggert mich das irgendwo? Ist es auch verboten? Ne? Viele Emotionen zu fühlen ist auch verboten. Da gibt es Verbote, die aus der Ahnenlinie kommen, weil es ein schwieriges Thema war. Ängste beispielsweise. Ne? Man hatte so viel Angst und der Umgang dann mit Angst ist dann so gestört, dass man irgendwie ja bei seinem Kind alles richtig machen will und sich dann wundert, dass man ein überängstliches Kind hat, ne? Und weiß nicht genau, was habe ich denn jetzt falsch gemacht in dem Leben des Kindes. Ist gar nicht so viel passiert, aber es hat was damit zu tun, dass ich es auch nicht wirklich gelernt habe. Und ich glaube, diese beiden Dinge, also mich zu regulieren, zu lernen, ist ganz, ganz kostbar und ist ja auch ein wichtiges, was mir in die Hand gegeben wird als ein Tool, ja, richtig gehend. Da gibt's ja auch ganz viele Übungen und Sachen, die ich sehr, sehr wunderbar finde. Und dann gibt es eben auch noch diese Erkenntnis, was ist das vielleicht für ein Tabu, für ein Trauma, was da im Hintergrund ist. Und wenn ich das irgendwie als gelöst empfinden kann und dass ich das nicht mehr mittrage, dann kann ich es auch, dann gebe ich es auch nicht nach vorne weiter.
Was würdest du sagen, was gibt es für ein Tool oder für eine Möglichkeit im Alltag? Oder anders, kommt man da überhaupt selber hin, das für sich erkennen zu können?
Ja, ich versuche in diesem Buch halt mehrere Möglichkeiten, also so Fragen, die das reflektieren, ne? Oder woran man das am besten merkt.
Oh, woran jetzt, merkt man das?
Zum Beispiel, wenn ein Kind uns triggert. Ne? Also wenn ich weiß genau, wie es richtig geht, wenn jetzt mein Kind irgendwie meinetwegen traurig ist oder maulig, ne? Und dann merke ich vielleicht, dass mich das triggert. Und dass ich sofort irgendwie hart werde innerlich oder einen bösen Spruch auf der Lippe habe oder einfach nur tierisch genervt bin oder so. Und wenn ich so auf ein Kind reagiere, dann ist es eigentlich schon ziemlich klar, es triggert mich. Das gilt ja eigentlich für alle Menschen. Ne? Wenn mich jemand irgendwo triggert oder irgendwie mich sauer macht durch sein Verhalten, dann kann ich eigentlich immer als allererstes bei mir gucken, was piekst der gerade an. Ne? Weil wenn ich in Ordnung bin, wenn ich ganz bei mir bin, dann bleibe ich immer gechillt eigentlich, wenn jemand irgendwie in Unruhe gerät oder irgendwas los ist. So, also mein Kind triggert mich, dann merke ich das, okay, und dann kann ich natürlich in dem Moment vielleicht ja nicht, weil die Situation es nicht hergibt, aber ich kann dann in einer ruhigen Minute in mich gehen und schauen, okay, was hat das jetzt vielleicht mit mir zu tun und was hat das mit meiner Vergangenheit zu tun? Ist das, was ist mit diesem Gefühl? Woher kenne ich das? Und dazu biete ich dann natürlich auch so ein paar Fragen und Möglichkeiten, die das reflektieren können. Und dann natürlich im nächsten Moment zu gucken, okay, und was genau ist das jetzt bei meinem Kind? Also das könnte zum Beispiel so aussehen, ne, dass ich sage jetzt mal, das Kind ist maulig. Mhm. Und dann denke ich, Mensch, wieso ist dieses Kind maulig? Ne? Und wenn ich da genau hingucke, merke ich vielleicht ja, also ich hatte es nicht so gut. Ne? Also ich hätte eine Mutter, die hat mir das Essen vielleicht auf den Tisch gestellt und gesagt, iss, meine Mutter war nicht so. Aber ne, beispielsweise, du isst, was auf den Tisch kommt. Jetzt macht mein Kind irgendwie, oh, ich will keine Möhren, oh, ich will kein dies. Dann habe ich schon alles extra gekocht. Das sagt das Kind wieder, ich will das nicht. Und eigentlich mache ich doch schon immer alles irgendwie nur extra für dieses Kind. Ne? Und dann werde ich sauer, weil in mir etwas angesprochen ist, weil ich durfte mir das beispielsweise nie erlauben, maulig zu sein, meinetwegen. Ne? Und dann triggert mich das genau an diesem Punkt. Und wenn dann nochmal klar wird, okay, was war eigentlich bei mir für eine Situation und wie anders ist das jetzt? Und wie hängt es vielleicht damit zusammen, dass ich das ja unbedingt anders machen will für mein Kind? Und mein Kind dann aber nicht so reagiert, wie ich es ja eigentlich brauche. Ne? Ich will es doch besser machen, aber es ist nicht genug. Es reicht nicht. Dann gibt mir mein Kind ja das Gefühl, ich habe es nicht geschafft, es besser zu machen, in Anführungsstrichen. Und dann kann es sein, dass ich so wütend werde. Wenn ich das dann auseinanderziehen kann und verstehen kann, mein inneres Kind und das innere Kind oder das Kind, was ich real habe, die sind in dem Moment vielleicht gerade in so einer kleinen, ja, dass sie da miteinander, irgendwas hat sich da verwoben und das muss ich auseinanderhalten und wieder in die Rolle der Mutter zurückkehren, die versteht und die sieht, was wirklich die Situation im Hier und Jetzt ist. Ist das ein Stück klar geworden?
Ja. Würdest du sagen, Heilung entsteht durch Bewusstsein?
Das auf jeden Fall und dann durch neue Erfahrungen. Ich glaube, diese beiden Sachen sind in Kombination unschlagbar.
Ist es möglich, diese alten Verletzungen zu heilen?
Also ich mache das jeden Tag und ich weiß nicht immer, ob es alleine geht. Also mich wird ja oft gefragt, auch durch das andere Buch, ist es denn wirklich möglich, mit diesem Buch in die Heilung zu kommen? Ich habe viele Menschen erlebt, die gesagt haben, ja, für mich war es total heilsam. Natürlich, wir haben über blinde Flecken gesprochen, da werde ich mich wahrscheinlich austricksen selber. Das liegt in der Natur der Sache und da brauche ich Reflexion, da brauche ich andere Menschen. Vielleicht brauche ich nicht immer einen Coach oder einen Therapeuten, aber zumindest Menschen, mit denen ich darüber sprechen kann und eine Kultur der Offenheit für ja Fehler, für Rückmeldung, für Feedback von anderen, ohne dass ich gleich mich angegriffen oder nicht geliebt oder nicht gemocht fühle, wenn mir jemand sagt, ja, also ich stelle schon bei dir fest, dass du im Umgang mit deinen Kindern da sehr streng bist oder dass du so gar keine Grenzen setzt, ne? Und dann zu sagen, okay, vielleicht ist das ja eigentlich ein Geschenk, das mir jemand macht, weil es hilft mir, einen blinden Fleck mal genauer anzuschauen, den ich sonst nicht angucken würde.
Was würdest du sagen mit so Themen wie Scham, die ja sehr tief wirken? Was kann da helfen, das zu entstricken mit den eigenen Kindern, dass so Gefühle nicht weitergegeben, die irgendwie so tief sitzen?
Also ich meine gerade Scham, ne, das ist wirklich etwas, was ganz, ganz früh natürlich auch entsteht und was, glaube ich, ganz viel bei Kindern auch entsteht. Es entsteht ganz früh in der Kindheit einfach. Und wenn ich Scham mitbringe, Scham ist ja ein Gefühl, das möchte nicht gesehen werden, das versteckt sich, ne? Also im Gegensatz beispielsweise für Wut, ne? Die zeigen wir, da gehen wir nach vorne. Bei Scham, da verstecken wir uns. Und Kinder merken natürlich auch das sehr. Und wenn sie merken, dass sie mich als Eltern beschämt haben mit ihrem Verhalten beispielsweise, dann ist das nimmt ein Kind auch sofort auf sich. Und ich glaube, deswegen ist es gerade wichtig, Schuld und Scham genau anzugucken und auch zu sehen, welche Scham ist eigentlich sinnvoll, weil Schamgefühle haben ja auch ihren Sinn und Zweck. Und welche sind übernommene Schamgefühle und welche sind einfach falsch bei uns gelandet? Ja, wir haben als Kind auch Scham übernommen für Taten, die eigentlich jemand anders zu verantworten hat. Ne? Wir wissen das von Übergriffen, von sexuellen oder gewaltvollen Verhalten durch ein Familienmitglied, dann fühlen sich Kinder dafür schuldig und schämen sich. Oder wenn sie aufgewachsen sind in einem Haushalt, in dem meinetwegen Alkoholismus war, dann ist bei diesen Menschen eine tiefe Scham für etwas, was sie selber gar nicht getan haben. Oder wir meinetwegen als Volk der Deutschen, die sich in der Tiefe immer noch schämen für das, was wir der Welt angetan haben, was wir den Juden angetan haben. Und das Schlimme ist, dass diese Gefühle weggedrängt werden, weil die so unangenehm sind, dass sie in den Keller kommen. Und da gibt es ein ganzes Kapitel quasi drüber, über meine Kellerkinder, die ich da beschreibe. Und da gehört Scham natürlich auch dazu. Und dann auch eine Einladung, eben sich diese Kellerkinder mal anzugucken und genau zu gucken, sind die denn wirklich meine? Also hat es was mit mir zu tun? Und wenn ja, für was will ich die Verantwortung übernehmen? Ne? Wenn ein Schamgefühl da ist, weil es mich daran erinnern will, dass ich meine Werte nicht verrate, dann ist es ja gut, dass ich es habe. Ne? Und dann schäme ich mich, wenn ich vielleicht ein bisschen zu sehr an mich gedacht habe, ne? Oder so. Und dann weiß ich wieder, ja, ich habe so einen Wert, ich möchte das eigentlich sehr ausgeglichen haben. Und dann ist es wie so eine Korrektur. Aber wenn es eine Scham ist, die ich übernommen habe, weil jemand mir Gewalt angetan hat oder mich gedemütigt hat und in meiner Würde wirklich verletzt hat, dann ist das eine Scham, die ich ablegen darf und wieder zurückgeben sollte, dorthin, wo sie hingehört. Und dafür gibt es dann auch kleine Rituale. Ich meine, ich habe auch darüber hinaus noch so ein Kartenset oder sowas gemacht. Da stehen dann auch noch weitere solche wichtigen Dinge drin. Die kann ich jetzt nicht alle in dem einen Buch unterbringen, aber dafür gibt es eben Möglichkeiten, das will ich sagen.
Hast du ein Beispiel für ein Ritual, was jemand machen könnte, der zum Beispiel so eine Gewalterfahrung erlebt hat oder der Schuld übernommen hat, ja, aufgrund eines Fehlverhaltens von jemandem in der Familie?
Ja, also ich habe, wie gesagt, so ein Kartenset auch geschrieben, zusammen mit einer Kollegin, Marascha Heisig, über Rituale. Und da beschreibe ich halt so eine Scham, die vielleicht bei mir entstanden ist, durch Übergriffigkeit, ne? Das kann aus dem Kulturkreis sein, dass Menschen, ich nehme jetzt mal ein ganz heftiges Beispiel, die Beschneidung, ne? Oder und wo das dann wirklich gesagt wird, das gehört zur Religion und das ist wichtig. Und wo ich aber empfinde, vielleicht als Mensch, da hat mir jemand was angetan oder eben ein sexueller Übergriff, der in der Familie verharmlost wird oder klein gemacht wird, wo vielleicht noch gesagt wird, stell dich nicht an und wehe, du erzählst etwas. Und dann bleibt da diese Scham bei mir, dass dann wirklich wir so eine Art Schutzkreis um uns machen, ein Gegenstand, ein Stein oder etwas, was symbolisch dafür in die Rolle gehen kann, für diese Scham, die bei mir gelandet ist, zu nehmen und die wirklich über diesen Schutzkreis hinaus zu werfen und zu sagen, das ist nicht meins. Und ich distanziere mir, oder wenn ihr euch deshalb von mir distanziert, das war bei diesem Ritual auch besonders wichtig, dass man sich, wenn man Nein dazu sagt, wenn man überhaupt das offen macht, dann gehört man nicht mehr zur Familie. Na, das ist ja auch sehr, sehr streng und sehr oft bei solchen Themen in der Familie. Dann zu sagen, und dann möchte ich das hiermit gerade stellen, dann seid ihr diejenigen, die mich verlassen habt und nicht ich, die euch verlassen hat. Und wenn das jetzt bedeutet, dass wir uns trennen müssen, dann ist das eure Verantwortung, nicht meine. Und das finde ich nochmal, um das so richtig zu stellen und wirklich von sich zu werfen und damit diesen Schutzkreis um einen herum zu machen, zum Beispiel mit Reis oder mit Salz. Das sind ja auch so energetisch sehr stark wirkende Elemente. Und das ist etwas sehr Hilfreiches. Rituale bewirken einfach auf einer tiefen emotionalen Ebene eine Gefühlserfahrung. Die verstärkt dann diesen Entschluss und diese Entschiedenheit zu sagen, das will ich nicht mehr. Das gehört nicht zu mir. Zum Beispiel. Und in dem Buch stehen natürlich auch kleine, feine Rituale, die man auch mit den Kindern zusammen machen kann und die man gemeinsam als Familie machen kann, um wieder miteinander in Beziehung zu kommen und Beziehung auf eine gesunde, gute und erfüllende Weise zu erleben, weil genau das macht ja glücklich.
Ja, ich habe eine Frage aus der Community, die ich dir gerne einmal vorlesen würde, und zwar von Franziska. Franziska fragt, ich habe in den letzten Monaten viel über meine Ängste und Traurigkeit erfahren dürfen, doch ich spüre, dass in mir auch eine Wut ist. Es ist nicht so, dass sie sich offensichtlich zeigt, sondern eher subtil. Wir sind ja an uns gewöhnt und an unsere Muster, deswegen war es für mich gar nicht so einfach zu sehen, dass ich viel Wut in mir habe und es vor allem einzugestehen. Hast du diese Erfahrung auch schon gemacht? Wie ist das bei dir und wie kann ich damit umgehen?
Also überhaupt diese Wut so als Subtiles jetzt wahrzunehmen? Also muss nur mal ganz genau fragen, was die Frage ist, überhaupt das wahrgenommen zu haben?
Also ich glaube generell, ich würde die Frage so interpretieren, dass es ihr darum geht, wie können wir uns besser mit unseren eigenen Mustern verstehen und auch wenn wir über uns, ich glaube, es geht auch viel um diese Angst davor, sich selber einzugestehen, dass diese Gefühle da sind
oder dass wir dieses
Muster haben.
Genau.
Und wie kann man damit umgehen? Vor allem Dingen, sich das dann auch einzugestehen, dass diese Wut da ist. Ja. Vor allen Dingen, wenn diese Wut eben etwas bedrohlich Gelerntes ist.
Genau, ja. Genau, das zu unterscheiden. Einmal schon mal zu sagen, alle Gefühle sind gut und alle Gefühle sind kostbar. Die Wut, die Angst, die Trauer, die Scham, die Schuld, alle Gefühle. Sie sind, also das, wie wir sie bewerten, das macht ja eigentlich dann das Thema aus. Und bei Wut ist es oft eine Verwechslung. Gewalt und Wut ist nicht das Gleiche. Ne? Gewalt ist etwas Destruktives, etwas Grenzüberschreitendes, was wir erlebt haben. Eine gesunde Wut heißt nicht unbedingt, dass ich dir gleich eine schallere, ne? sondern erstmal, dass ich dir sage, ich bin wütend. Und natürlich hat sie eine Energie. Und ich gehe auch vielleicht auf dich zu. Und am liebsten würde ich dich vielleicht auch in Stücke reißen. Aber genau hier habe ich ja gelernt, weil alles gut gelaufen ist, dass ich nicht einfach jemanden verletze, wenn ich wütend bin. Aber dass ich es ihm sagen darf. Und dass ich die auch spüren darf. Und auch die Kraft dahinter. Weil es ist ja unglaublich viel in Kraft. Wir brauchen Wut, um überhaupt etwas zu erreichen. Nur viele Menschen kennen das, wenn sie irgendwie ehrgeizig sind und sie wollen was erreichen, dann ist da genau diese Energie dahinter. Ne? Ich will es. Und das ist Wut. Ich will es jetzt schaffen. Und nochmal und nochmal. Ne? Also es ist was Gutes, Wut zu haben. Aber Gewalt ist destruktiv und hat eine ganz, ganz andere Motivation. Und wenn Menschen in der Familie Gewalt erlebt haben, dann ist eben die Einstellung zur Wut ist dann schwierig. Oder aber sie haben es so ganz, ganz, ganz harmonisch zu Hause gehabt. Aber wenn wir da in die Ahnen reingucken, auch da gibt es irgendwann einen Grund, warum der gesunde Umgang mit Wut verloren gegangen ist. Und dann müssen wir da hinschauen. Ne? Was war da? Gab es da Gewalt in der Familie? Warum ist plötzlich so eine Harmoniesucht da? Und dass man sich schon schlecht fühlt, weil man irgendwo spürt, oh, bin ja aber doch da irgendwie wütend. Ne? Viele Eltern haben Schuldgefühle, wenn sie auf ihr Kind wütend sind. Und ich denke, ja, das ist doch gut. Spür die Wut. Was macht dich so wütend? Natürlich ist es falsch, jetzt gleich aus der Wut zu reagieren und ein Kind zu bestrafen. Das ist nicht richtig. Aber die Wut zu fühlen als eine wichtige Botschaft aus deiner Seele, was du vielleicht brauchst oder was, wo du getriggert bist. Oder also nimm es als eine Möglichkeit der Kommunikation mit deinem Körper und mit deiner Seele.
Hm. Ja, super schön. Ja, ich glaube auch, gerade Wut hat so eine positive Kraft, wie jede Emotion ja am Ende. Wenn man lernt, sie richtig zu kanalisieren, zu verstehen, sie anzunehmen und sie zu lesen, ne, mit ihr zu arbeiten. Wir haben ja ganz am Anfang über die Treueverträge gesprochen. Und wir haben darüber gesprochen, wie wir mit unseren Eltern Treueverträge haben. Alle, die das interessiert, ich verlinke auch nochmal unser erstes Gespräch, da haben wir ja sehr, sehr viel darüber gesprochen. Nach vorne gerichtet, kann man auch sowas wie positive Treueverträge miteinander schließen? Geht das überhaupt oder ist das in sich schon unschlüssig?
Also es wäre schon spannend zu gucken, was würde passieren, wenn wirklich die Dinge nach vorne einfach so gut weiterlaufen können. Weil eigentlich ist ja die Absicht eh gut. Ne? Also wenn ich jetzt wissen will, was gebe ich nach vorne weiter, brauche ich ja nur fragen, worin soll es mein Kind einmal besser haben als ich. Ne? Das wird in dem Buch auch sehr ausführlich als Übung dargestellt, wie man sich da auf die Schliche kommen kann. Und das ist natürlich immer schmerzlich, weil ich möchte, dass es gut nach vorne weitergeht. Und in diesem Wunsch liegt leider schon die Wunde mit drin.
Mein eigener Schmerz.
Genau, der eigene Schmerz ist da mit drin. Und von daher ist es schwierig, weil immer, wenn ich was Gutes nach vorne weitergeben will, muss ich gucken, ist es ein Defizit von mir? Ist es ein Defizit aus der Familie? Ist es eine Wunde, die sich dahinter versteckt? Weil in dem Moment ist es zwar auch immer noch gut, was ich möchte. Ne? Also meinetwegen, ich möchte, dass mein Kind irgendwie zu Hause sagen darf, was es denkt, was vielleicht in meiner Familie nicht möglich war. Dann ist das ja was Gutes. Aber wenn ich die Wunde dahinter habe, dann kommt dieses Nicht-Authentische, dann wird es übertrieben. Dann würde ich vielleicht dem Kind so eine Botschaft geben, ja, lebt es jetzt für mich aus, was ich nicht durfte. Und dann hat man vielleicht ein Kind, was richtig respektlos ist und alles sagt und man ist wirklich auch entsetzt irgendwie innerlich und denkt, okay, ist jetzt ein bisschen über die Grenze hinaus, aber ich weiß auch gar nicht, was ich sonst machen soll, weil ich möchte ja auf gar keinen Fall meinem Kind verbieten, etwas zu sagen. Also verstehst du, es ist nicht mehr in der Waage, weil es durch die Wunde nicht mehr authentisch ist nach vorne. Und dadurch ist es einfach so sinnvoll, sich genau das anzugucken. Was möchte ich nach vorne besser haben? Was hat es mit mir zu tun? Wo ist meine Wunde? Was hätte ich gebraucht? Und wenn ich weiß, was ich gebraucht hätte, dann kann ich vielleicht mein Kind ohne diesen transgenerationalen Schleier viel, viel besser sehen und erkennen, was dieses Kind wirklich braucht. Und es braucht eben vielleicht jemand, der auch mal sagt, so sprichst du aber nicht mit deiner Mutter. So, also auch eine gesunde Grenze. Es muss lernen, dass man andere nicht verletzen sollte. Also, und ich glaube, dafür gibt es so viele tolle Tools heutzutage, wie man das sagen kann und was man da sagen kann. Aber wenn es innen noch ein Knoten ist, dann nutzen einem diese schönen Sachen nichts. Ne, deswegen, ich liebe es immer, wenn man das im Inneren verarbeitet hat und bearbeitet hat und geklärt hat und weiß, was nach hinten gehört und was jetzt hier vorne los ist, dann kann man diese ganzen Tools viel, viel besser nutzen.
Wo fängt man an?
Ja, mein Gott, wo fängt man an? Ja, also ich glaube, man lässt sich vielleicht inspirieren. Jeder bringt ja wahrscheinlich was mit. Und es gibt bestimmt ganz, ganz unterschiedliche Gründe zu überlegen, was möchte ich. Also viele Eltern, die zu mir kommen, wollen natürlich es unbedingt besser machen als ihre Eltern. Und sie kommen schon mit dieser Motivation her und dann frage ich sie natürlich genau, was möchtest du denn besser machen? Und dann sind wir halt auch direkt beim Thema. Andere vielleicht, für die ist es vielleicht spannend zu sagen, okay, ich habe jetzt gerade ein kleines Baby und ich möchte auch hier irgendwie ein bisschen mehr Bescheid wissen. Vielleicht nehme ich mir jetzt mal die Zeit zu gucken, wie war es bei mir. Ich nehme mir mal die Zeit zu sehen, was für Themen könnten da vielleicht sein. Ne, da kann man auch richtig noch mal ein bisschen Ahnenforschung oder so etwas machen. Oder man beschäftigt sich wirklich dann intensiv mit den Kellerkindern. Also zu schauen, gibt es den Keller? Kinder, also Gefühle, die nicht erlaubt sind in meiner Familie. Ich empfehle halt ganz viel Ressourcenarbeit auch zu machen, zu gucken, was sind die Glimmer in meinem Leben, nicht nur die Trigger. Wir sprechen ja auch von Glück, dass wir vererbt bekommen haben. Wir haben ja ganz viel Gutes auch bekommen. Also wenn ich mal dran denke, wie viele starke Frauen in meiner weiblichen Ahnenlinie sind, dann weiß ich, woher ich meine Power habe. Und viele mich immer fragen, Mensch, woher nimmst du denn deine Kraft? Dann denke ich, ja, das ist mein Geschenk von meinen Vorfahrinnen. Die mussten alle stark sein und ich musste es vielleicht nicht so doll, wie sie es sein mussten. Ich habe andere Bedingungen gehabt und kann das jetzt voll ausschöpfen und mache das auch. Und das ist mein Geschenk von ihnen.
Lass uns noch mehr über die Glimmer sprechen. Wie erkennt man die Glimmer im eigenen Leben und wie können wir das auch weitergeben?
Genau. Also so ein typischer Glimmer, den bestimmt alle kennen, läuft ganz viel über den Geruchssinn auch. Ne? Da läuft ja sehr viel drüber. Wenn man zum Beispiel Plätzchen im Sommer riecht, so frisch gebackene Weihnachtsplätzchen, ne, hat jemand mal im Sommer gebacken, dann ist man sofort irgendwie im Weihnachtsfeeling. Und ne, Kinder, die, sagt man ja immer, Kinder, die im Sommer Weihnachtslieder singen, die sind so richtig glücklich. Habe ich immer gehört, den fand ich ganz hilfreich, so, um das zu verstehen. Das sind dann so Glimmer, so kleine Trigger quasi, die aber ein gutes Gefühl in uns wachrufen. Das kann, wie gesagt, ein Duft sein, das kann eine Melodie sein, das kann ein Gegenstand sein, wenn ich den plötzlich wiedersehe, eine Stimme, die etwas was in mir auslöst und dann verfolge ich die. Ne? Beim Trigger würde ich ja sofort sagen, oh ja, das hat jetzt was in mir getriggert und beim Glimmer, da gehen wir einfach so drüber weg. Das ist so schade. Und wenn wir richtig mal so eine Liste machen an Glimmern, die uns irgendwie bewusst werden oder bewusst sind oder immer wieder mehr darauf achten, was eigentlich was richtig Schönes in uns auslöst und dass dieses Gefühl sich auch genauso wie ein negatives in uns ausbreiten darf, dann kriegen wir auch immer mehr ein Gefühl dafür, ja, wir können uns auch entscheiden, das Gute zu spüren, ohne das Schlechte wegzumachen. Aber wir können dann auch uns wirklich dafür öffnen, ganz bewusst das Glück wahrzunehmen.
Also auch nach hinten zu gucken, was sind die Dinge, die ich aus meiner Ahnenlinie an Gutem, an Kraftvollem mitgegeben bekommen habe.
Ja, also wirklich sich mal hinzustellen, zu sagen, was sind eigentlich die Geschenke, die ich bekommen habe und die wirklich mal anhand des Stammbaums, da gibt es so eine kleine Vorlage in dem Buch, wirklich mal zu sehen, ah, okay, ich könnte ja auch mal einfach so jemand auswählen, einfach sagen, okay, ich nehme jetzt mal Uropa mütterlicherseits, über den habe ich noch nie nachgedacht, was war denn das für eine Person, was könnte der eigentlich Positives weitergegeben haben und erkenne dann vielleicht, ah, oh, interessant, der hatte ja ein Geschick oder meinetwegen hat ganz toll Geige gespielt. Ach, guck, und dieses Musikalische liegt immer noch bis heute in der Familie. Und nicht jeder ist Geigenspieler geworden, aber hat diese Fähigkeit vielleicht mitgenommen. Und so solche Sachen, dass man einfach mal schaut, die guten Dinge sind ja auch da. Und wie stärken die mich eigentlich in meinem Leben? Das ist ja etwas, das habe ich, das muss ich nicht entwickeln, das habe ich schon mitbekommen.
Hast du heilsame Rituale, die man zum Beispiel mit den Kindern abends machen kann?
Also ja.
Was würdest du da?
Unbedingt. Jetzt bin ich gerade unsicher, obwohl es jetzt gerade erst rauskommt, welches Ritual ich beschrieben habe abends. Aber zum Beispiel, ich glaube, ich habe das mit dem Wegschnipsen der Grübelgedanken zum Beispiel habe ich reingenommen. Ich musste hinterher so ein paar streichen, weißt du, weil das Buch schon zu dick war. Deswegen überlege ich auch nicht, dass ich jetzt ein falsches Ritual erzähle. Das ist nicht im Buch. Aber doch, das habe ich drin. Also, dass man einfach abends natürlich mit den Kindern einen guten Abschluss hat. Und dazu gehört für mich auch, ihnen die Gelegenheit nochmal zu geben, einfach das erzählen zu dürfen, was sie vielleicht belastet, weil es ja ganz oft so ist, dass Kinder so am Tag alles wegdrängeln. Ne? Also das belastet sie dann irgendwie scheinbar nicht. Und abends, wenn es dann um diese Trennung geht zwischen der Bezugsperson und dem Kind, dann kommen diese Ängste und Nacht wird auch als Trennung erlebt und so. Und dann habe ich zum Beispiel diese kleine Übung mit den Grübelchen, also die Grübelgedanken, die sich ja gerne auch bei uns im Kopf festsetzen und dann drehen sich so die Gedanken, dass man die zum Beispiel zum Mond schießt. Und dann kann man das auf ein kleines Papier draufschreiben oder draufkrixeln, wenn das Kind noch nicht schreiben kann und nochmal ganz genau sagen, was das für ein Gedanke ist und das, wo der vielleicht auch herkam vom Tag und eine Sorge ist, die man so hat. Und dann wird die klein gemacht, so zum kleinen Papierkügelchen und dann kann man sie wegschnipsen oder ne, mit dem Pusterohr bis zum Mond schießen und dann kann sie dort über Nacht bleiben. Aber wichtig ist, dass man nicht einfach nur was wegmacht, sondern dass man halt sagt, irgendwie jetzt ist nicht der richtige Moment, in die Tiefe zu gehen, aber ich habe dich gehört, wir haben das Problem nochmal angeguckt und jetzt schießen wir es irgendwo dahin, wo es dich nicht plagen kann. Also sich die Zeit zu nehmen, mit dem Kind wirklich den Tag wirklich ausklingen zu lassen und zu Ende gehen zu lassen.
Kann man ja auch als Erwachsener voll gut machen.
Ja, sehr gut, also genau.
Spuckrohr.
Wirklich, boah, so richtig.
Die ganze Decke irgendwann.
Genau. Ja.
Du kennst die Frage, stell dir vor, du lebst ein ganz, ganz langes, erfülltes Leben.
Hab ich vor?
Irgendwann wird aber der letzte Tag deines Lebens kommen und ich würde zu dir kommen und würde sagen, Sabine, hier ist ein weißes Blatt Papier. Deine Bücher sind leider alle gelöscht worden. Es gibt leider nichts mehr. Deine Spiele sind alle nicht mehr da. Es ist alles leider weg. Aber du hast ein weißes Blatt Papier und einen Stift und kannst da jetzt drei Dinge aufschreiben können. Wenn alles andere gelöscht wäre, was würdest du dir wünschen, was wir erinnern, wonach die Menschen leben, die noch bleiben?
Also, ja, ich würde auf jeden Fall wollen, dass die Menschen sich daran erinnern, dass sie im innersten Kern gut sind und dass sie verbunden sind mit dem Göttlichen und dass es darum geht, immer wieder sich zu verbinden. Und wenn die Verbindung unterbrochen ist, dass sie die auf jeden Fall suchen und finden und dass sie von den Kindern lernen können, unbedingt, dass sie Kinder aufmerksam anschauen und sich von ihnen auch spiegeln lassen, weil Kinder weise sind, weil die sind noch viel näher dran an diesem Kern. Und drittens, tut alles dafür, Glück zu vererben, jeden Tag aufs Neue könnt ihr das und jeder Tag ist ein neuer Tag und an jedem Tag ist es möglich, Glück zu kreieren und es zu vererben.
So schön. Danke, Sabine. Danke für deine unfassbar wertvolle Arbeit. Vererbtes Glück, wie Eltern und Kinder gemeinsam Familientraumata heilen können. Dein neues Buch, fantastisches Buch. Also vielen, vielen Dank, dass du dein Wissen auch einfach so weitergibst und es auch so alltagsmöglich machst, damit zu arbeiten. Also wirklich danke für dein Sein, für alles, was du uns schenkst. Und ich bin sehr dankbar, dass du mir begegnet bist und dass du in meinem Leben bist. Und vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Und ich danke dir für diese Möglichkeit, hier bei dir etwas dazu tun zu können, dass das wirklich in die Welt geht und sich verbreiten kann. Vielen Dank, Laura.
Danke dir. Willkommen zurück aus dieser Folge. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitgenommen. Wie immer, teil diese Folge so, so gerne mit deinen Lieblingsmenschen. Schick sie raus über WhatsApp, über wo auch immer mit du kommunizierst. Abonnier diesen Podcast, folge mir so gerne auf iTunes, auf Spotify, auf YouTube. Einfach kurz auf Folgen oder Abonnieren klicken. Lass natürlich so gerne auch einen Kommentar und ein bisschen Liebe-Sprinkle da. Und du findest mich auch auf Instagram @LauraMarlinaSeiler. Und wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Es ist so schön, dass es dich gibt. Fühl dich von Herzen umarmt. Rock on und Namaste. Deine Laura.